Fritz.
Podcast. Theresa Sickert, Trackback.
Herzlich willkommen bei der Show mit Internet und so. Heute mit einer ganz besonderen Sendung, denn wir werden uns jetzt 2 Stunden lang um die Republika kümmern. Das ist diese große Internet- und Blogger-Konferenz, die einmal jährlich in Berlin in der Station stattfindet. So also auch dieses Jahr von Dienstag bis Donnerstag. Ich bin da mit dem Mikrofon für euch rumgerannt, habe Lifestyle-Blogger, Menschen, die übers Fansein, über Pornos im Netz, über, ach, Computerspiele, alles Mögliche erzählt haben. Das gibt's auf jeden Fall hier alles die nächsten 2 Stunden bei Trackback. Bei Trackback haben wir für euch ja auch immer Netzmusik. Also solche Musik, die ihr euch im besten Falle kostenlos aus dem Netz runterladen könnt, weil sie unter freien Lizenzen, respektive der Creative Commons Lizenz oder kurz CC Lizenz im Netz verfügbar sind. Und veröffentlicht wird diese Musik von Netlabels. Und eins davon ist zum Beispiel Blocksonic. Und die haben jetzt mittlerweile schon Sampler Nummer 45 rausgebracht. Und da gibt es immer wieder ganz viele tolle Fundstücke drauf, die es also eben kostenlos zum Download im Netz gibt. Unter anderem das hier, Still Pluto mit Open Your Eyes. So wunderbare Musik gibt es im Netz. Wenn euch das gefallen hat, geht mal ins Blog zur Sendung. Trackback.fritz.de, das ist das Blog zur Sendung. Und da findet ihr nämlich alle Download-Links zu den Songs, die wir hier spielen.
Fritz Trackback. vom www ins RADIO.
Normalerweise wählt ja die Redaktion hier von Trackback immer wunderbare Netzfundstücke für euch aus. Heute ist das mal anders. Ich habe Blogger auf der Republika gefragt, was die denn euch so an Links empfehlen würden. Unter anderem Jasmina Banastschuk, die schreibt als Frau Dingens Dinge ins Netz und wünscht sich, dass ihr alle ein ganz bestimmtes Netzwerk mal näher kennenlernt.
Mein Link-Tipp ist Tumblr. Ich finde, jeder sollte mal die Seite sich angeguckt haben, vielleicht sich einen eigenen Tumblr erstellt haben, in den Tags ein bisschen suchen nach Sachen, die er oder sie mag und sich in dieser Welt verlieren.
Und Stefanini, die heißt eigentlich Stefanie Wissmann, ist auch eine Bloggerin und schreibt über schöne Dinge auf ihrem gleichnamigen Blog und hat auch einen Link-Tipp für euch.
Für alle, die noch keine Lifestyle-Blogs kennen, www.slowmo.de, das ist die Abkürzung für Slow Motion, da bloggt Ocker Roth und das ist einer der Blogs. Wenn man da kurz reinliest, dann weiß man, warum Lifestyle-Blogs toll sind und trotzdem nachdenklich und sehr, sehr schön zu lesen.
Und einen ganz bestimmten Lifestyle, den hat auch Bloggerin Jonelle, nämlich sehr, sehr offen, bloggt sie über Sex und Pornografie, aber sie hat einen ganz, ganz harmlosen Link-Tipp für euch, auch von zwei Damen und was waren die nochmal?
Visagistinnen, glaube ich, die Schminktipps unter anderem auf YouTube, die dann auch dort verlinkt sind, haben, die aber auch Rezensionen von Schminke machen und ich mag es gerne, dass die so ein bisschen auch eine ironische Herangehensweise an diese ganze Schminky-Tinky-Heititai-Szene haben. Und ich finde Schminke super großartig. Ich liebe das. Aber ich bin jetzt auch nicht so das kleine Chick und deshalb kommt mir Bertola Spülte total entgegen. Ich liebe dieses Blog.
Von der Republika und diesen Bloggern gibt's gleich noch mehr bei Trackback. Ihr könnt ja schon mal die Links auschecken. Die findet ihr alle in unserem Blog trackback.fritz.de. Und auch alle anderen weiteren Links nochmal so als Bonus obendrauf gibt's da auch. Into the Wild. Das war das Motto der diesjährigen Netzkonferenz Republika. Und passend dazu hat sich auch der Juniorprofessor Dr. Jan Böhmann von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg auf wildes Terrain begeben. Und zwar in die Half-Life-Wildnis. Half-Life, das ist ein Ego-Shooter. Und in Jan Böhmanns Vortrag ging es auch darum, wie mit diesem Spiel Schüler besser lernen können. Wie jetzt aber Computerspiele mit dem Schulunterricht zusammenpassen, das habe ich mir von Jan Böhmann im Anschluss an seine Session erklären lassen. Und habe ihm als erstes die Frage gestellt, bei so einem Spiel, bei einem Ego-Shooter wie Half-Life, würde man ja nicht sofort auf die Idee kommen, dass das sich irgendwie für den Unterricht eignet. Was für Lerninhalte können denn damit vermittelt werden?
Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass man literarische Kompetenzen mit Computerspielen wie beispielsweise Half-Life vermittelt. Gerade Schüler, die nicht so gut lesen können, sollen die Chance haben, an für sie affinen Medien Dinge zu lernen, die sie dann später auch bei Literatur gebrauchen können. Also so etwas wie Figuren verstehen, Handlung verstehen und andere Aspekte. Gleichzeitig kann man beispielsweise mit Spielen wie Half-Life, auch wenn man das nicht vermutet, dramendidaktische Inhalte vermitteln. Also dass man erst Half-Life spielt, dazu arbeitet und später im besten Fall Schiller besser versteht.
Das klingt total verrückt, aber nach deinem Vortrag muss ich sagen, bin ich schon überzeugt eigentlich, dass es funktionieren kann. Es gibt ja aber noch andere Sachen, mit denen das funktionieren soll, wo man Computerspiele mit Lerninhalten verknüpfen kann. Was gibt es denn noch?
Im Grunde genommen alles, wofür man Literatur oder Film einsetzt, kann man auch Computerspiele einsetzen. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn man eben Jugendliche vor sich hat, die nicht gut lesen können. Denen kann man dann beispielsweise mit einem Spiel wie Civil Inhalte zu Märchen vermitteln und es hilft ihnen dann später, wenn sie dann doch Märchen lesen, diese dann auch besser zu verstehen, typische Elemente herauszufinden und die auch anzuwenden und diese Inhalte dann auch gut nutzbar für die Zukunft zu nutzen.
Half-Life haben wir schon angesprochen und an sich sind ja Computerspiele, gerade wenn es jetzt auch so um brutalere Spiele geht, Ego-Shooter vor allen Dingen, ja häufig immer in die Kritik geraten, die wären ja eigentlich gerade gar nicht gut irgendwie für Jugendliche und Kinder und Ballerspiele und so weiter und so fort. Und jetzt soll das eine Lernumgebung werden. Kann man so ein Computerspiel, was vielleicht so ein bisschen aggressiver ist, auch in dem Sinne anders nutzen als aggressiv oder wird es trotzdem immer auch in solch einer Lernumgebung ein aggressives Spiel bleiben?
Nein, oder Computerspiele bleiben nicht, oder Moment. Computerspiele übertragen nicht zwingend irgendwelche Aggressionen auf den Nutzer. Das ist eine Mär, die sich zwar hält, aber nicht bestätigbar ist. Gleichzeitig ist gerade dann, wenn Gewalt funktional eingesetzt wird, sie etwas, die man auch analysieren kann. Denken wir an Literatur wie Herr der Fliegen. Hier haben wir auch ein hohes Maß an Gewalt, das aber inhaltlich motiviert ist. So ist das bei vielen Computerspielen auch. Die Gewalt hier kann genutzt werden, um die Figuren zu analysieren, die sie ausüben. Nehmen wir beispielsweise Warcraft 3, in dem ein Prinz durch die Gräuel des Krieges traumatisiert wird und am Ende sich gegen das Königreich wendet, was er beschützen will. Hier hat die Gewalt eine ganz klar narrative Funktion und dient nicht nur dazu, irgendwie effekthascherisch Jugendliche zu faszinieren.
Was ist denn eigentlich didaktisch sinnvoller, wenn man also jetzt Spiele, wir haben immer über ja bestehende Spiele gesprochen, also solche Spiele auch nimmt, die tatsächlich irgendwie am Markt existieren, oder wenn man extra ein Spiel für den Unterricht programmiert?
Ich denke, dass Spiele, die schon bestehen, die Jugendlichen mehr ansprechen und auch einen anderen künstlerischen Anspruch haben als Lernsoftware. Vereinzelt gibt es gute Lernsoftware, die ist allerdings wirklich selten. Dementsprechend plädiere ich dafür, bestehende Software zu nehmen, also wirklich Produkte, die die Jugendlichen in ihrer Freizeit auch gerne spielen und an denen zu zeigen, dass das narrative Produkte sind, also Gegenstände, an denen man auch arbeiten kann, die man analysieren kann und die auch sich lohnen, dass man sie besser versteht.
Also kann ich zu Hause immer sagen, ich lerne gerade für die Schule, wenn ich Computerspiele?
Ja, das Lernen zu Hause, anders als bei Literatur lernt man durchs reine Spielen nicht zwingend etwas. Man muss sich schon inhaltlich damit auseinandersetzen. Da sind Computerspiele etwas sperriger als Literatur, denn Computerspiele haben eher einen konsumierenden oder verleiten zu einer konsumierenden Haltung, da die Kinder oder die Jugendlichen in einem Flow geraten und immer weiterspielen und gar nicht so sehr auf den Inhalt achten. Hier muss man dann als Pädagoge darauf achten, dass man diesen Kreislauf ein wenig durchbricht und entsprechend Anreize gibt, sich auch analysierend mit den Spielen auseinanderzusetzen.
Wie verändert sich denn eigentlich so unser noch bestehendes klassisches Bildungsmodell durch digitale Medien, wie zum Beispiel eben Spiele? Hast du da schon einen Einfluss feststellen können?
Das Bildungssystem ist insgesamt ein sehr träger Tanker und der verändert sich sehr, sehr langsam. Vereinzelt gibt es immer wieder Orte und Schulen, an denen immer mehr Medien eingesetzt werden. Es gibt in Oberhausen beispielsweise eine tolle Schule, in der schon sehr viel mit Spielen gearbeitet wird, in allen Fächern. Es gibt auch in Amerika einige Schulen, die Quest to Learn, in denen schon rein nach Game-Mechaniken unterrichtet wird. Aber insgesamt sehe ich die Entwicklung in Deutschland als eine sehr langsame an. Gleichzeitig muss man sagen, dass Computerspiele selber didaktische Umgebungen sind. Sie bringen Leute dazu, gerne Fähigkeiten aufzubauen, schneller zu lernen. Und hier könnte man sich als Schule einiges abgucken.
Na, das ist doch mal eine Aussage von einem Universitätsprofessor. Also die Schule kann noch was von Computerspielen lernen. Ich finde ja, die eigene Wohnung ist was sehr Privates. Ich würde da jetzt auch nicht jeden reinlassen und dementsprechend würde ich auch keine Fotos zum Beispiel von meiner Wohnung irgendwie ins Netz stellen. Es gibt aber eine ganze Armada an Menschen, die das völlig anders sieht. Allen voran die Lifestyle-Blogger, die fotografieren ihre eigene Wohnung, selbst das Bad, das Schlafzimmer. Und da fragt man sich manchmal, wo verläuft da eigentlich noch die Grenze zum Privaten und wann wird Lifestyle-Blogging eigentlich zum Lifestyle-Porn? Diese Fragen haben sich auf einer Session auf der Republika auch vier Lifestyle-Blogger gestellt. Eine von ihnen war Stefanie Wissmann. Manche von euch werden sie vielleicht besser als Lifestyle-Bloggerin Stepanini kennen. Mit ihr habe ich dann gesprochen und wollte von ihr wissen, auf Lifestyle-Blogs sieht ja immer alles so wunderschön und aufgeräumt aus. Ist das denn bei dir zu Hause eigentlich wirklich immer so ordentlich?
Das ist die interessante Frage und gerade auf den Punkt getroffen. Nee, natürlich sieht es nicht immer so aus, ne? Aber genauso, und das ist der Punkt, wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, mache ich immer so eine kurze Sichtreinigung nochmal, ne? Also so die Magazine kurz zur Seite geschoben und so ein bisschen die Schuhe in den Schrank. Und Lifestyle-Bloggen berichtet vom Leben, aber es ist natürlich keine 24-Stunden-Überbewachung, sondern ich überlege schon, was gebe ich preis und was nicht. Und merke aber manchmal, dass ich auch fast mehr preis gebe, als ich eigentlich so möchte. Also es ist so eine spannende Gratwanderung.
Worauf achtest du denn, was tatsächlich eben nicht zu sehen sein soll? Also was sind so Dinge, wo du sagen musst, das ist bei mir ein absolutes Tabu, die würde es bei mir auf keinen Fall irgendwie auf dem Blog zu sehen geben?
Also Tabu klingt jetzt irgendwie so böse oder so nach Geheimnisecken, aber bei mir ist es einfach so ein Bereich, von dem ich zum Beispiel sage, dass mein Beziehungsstatus, blödes Facebook-Wort, aber also ob ich jetzt irgendwie in der Partnerschaft bin oder nicht, das ist so ein Thema, über das ich nicht berichte, weil ich einfach, man kann es wahrscheinlich durchlesen schon ab und zu, wenn ich über Situationen rede und über meinen Beruf. Also das ist auch irgendwie so, da kommt dann vielleicht mal was, dass mich eine Mail geärgert hat oder so und dass Apple Crumble ein gutes Rezept ist, das dagegen hilft, aber jetzt nicht irgendwie explizit was aus diesem Bereich.
Was macht für dich den Reiz aus, so viel trotzdem deiner privaten Person ja tatsächlich irgendwie preiszugeben? Weil es ist ja schon zumindest immerhin die echte Wohnung, die du hast und den Kuchen hast du wahrscheinlich wirklich gebacken und so. Warum ist das so spannend für dich, das nach außen zu kehren?
Das ist eben diese spannende Frage und das ist so diese Gratwanderung zwischen Narzissmus, Exhibitionismus und Voyeurismus, habe ich das heute Morgen genannt. Also es ist, dieses Teilen macht wahnsinnig viel Spaß und es fühlt sich ja nie, deswegen ist auch dieser Titel Willkommen in meinem Wohnzimmer, es fühlt sich halt nicht so an wie das Internet. Das ist total skurril und eigentlich nicht zu erklären, aber es gibt dafür einen schönen Begriff, der heißt Fernwärme. Also da stellt sich wirklich in diesem Raum Internet sowas ein, sowas ganz behaglich. Ist eben wie so ein Wohnzimmer und man bekommt unheimlich viel zurück auch. Ich bekomme total viel Inspiration auch von Blogs. Also ich lese ganz, ganz viele, einfach weil ich sie spannend finde und weil die diese Medienlandschaft so bereichern. Also Magazine sind ja schon immer so ein bisschen Mainstreaming oder gehen in eine Richtung. Und bei Blogs hat man da wirklich also ein komplett neues, ganz, ganz vielfältiges Universum.
Geht es dir aber so, dass wenn Leute auf dich zukommen und sie also augenscheinlich irgendetwas über dich wissen, was du ihnen nicht erzählt hast, dass sich das erstmal kurz irgendwie irritiert oder du das befremdlich findest? Oder ist das schon so normal, weil du halt weißt, okay, ich schreibe halt eben in die große, weite Welt hinaus und Leute wissen private Dinge über mich?
Das ist es eben nicht. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Man gibt ja immer nur so bruchstückhafte Informationen in einzelnen Posts, aber dadurch erscheint so ein Mosaikstück. Und es ist, wenn ich jemanden jetzt treffe, ein ganz komisches Gefühl, weil der hat halt so einen Informationsvorsprung. Ne? Normalerweise startet man so auf einer Ebene und dann nähert man sich so langsam an. Und dann ist das schon so da sitzt mir jemand gegenüber, der einfach viel, viel, viel mehr weiß. Und ich fange dann eben ganz viel an zu fragen, so, wer bist du, um da merke ich für mich wieder so einen Ausgleich zu schaffen, dass man wieder so auf Pari quasi ist.
Wenn du jetzt mal in dich gehst und überlegst, okay, wie viel echte Stefanie steckt in der Stepanini drin? Gerade wurde jetzt auch gesagt, dass man gibt ja immer nur so einen Teil von sich preis. Wie viel ist sozusagen echte Stefanie in der Stepanini drin, die man auch sieht und hört und liest?
Also das ist 100%. Ich bin da nicht irgendwie jemand anders. Ich glaube auch, davon bin ich echt überzeugt, das würde auffallen. Aber es ist natürlich eine andere Seite von mir. Also so wie ich beruflich oder als Vorgesetzte oder als, weiß ich nicht, als Partnerin man mich von einer anderen Seite kennenlernt, so ist Stepanini halt irgendwie meine Spielwiese, wo ich diese ganzen Sachen ausleben kann. Ja, Fotografie und Kochen und meine Liebe für Bücher, die hat halt in anderen Räumen, interessiert es nicht so. Also es ist 100%, ja, aber Menschen sind ja sehr vielfältig und es ist eben eine Facette, die da mehr so zum Vorschein kommt.
Die Session ist ja jetzt schon vorbei und eine Frage, die da auch geklärt werden sollte, ist, wo die Grenze zum Lifestyle-Porn verläuft. Wo hast du die Grenze für dich jetzt am Abschluss dieser Session gezogen?
Also Lifestyle-Porn, das ist echt ein interessantes Phänomen, weil wir ja so viel von Bilderwelten umgeben sind, von so perfekten Bilderwelten. Und ich weiß auch, dass ich durch meinen Blog da ja auch immer welche hinzufüge. Ne? Und es ist wirklich so, ich merke das, ich nenne das für mich so Bäder nehmen. Und ich spreche da so als Konsumentin von Blogs, dass ich halt irgendwie nach einem stressigen Tag es sehr entspannend finde, einfach durch solche Bilderwelten zu scrollen. Und dieses Bewusstsein muss man natürlich immer haben, dass das, es sind Ausschnitte und es sieht nie in keinem Haushalt so aufgeräumt jederzeit aus. Klar, ja.
Also auch Lifestyle-Blogger sind nicht perfekt und geben nicht alles preis, obwohl ich euch eins verraten kann, Stefanie sah fantastisch aus auf der Republika. To me, flattened dresses, oh lovely, few 4 Jahre haben die Netzmusiker von Figures in Motion gebraucht, um ihr erstes Album fertigzustellen. Es hat sich aber gelohnt. Eben habt ihr gerade aus diesem Album Copenhagen gehört. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir auf trackback.fritz.de gehen. Da bekommt ihr dann nämlich den Link zu diesen wunderbaren Künstlern Figures in Motion. Es dreht sich ja heute bei Trackback alles um die Republika. Und nicht nur bei der Republika sind lauter Blogger unterwegs, sondern auch bei den Radiofritzen am Morgen waren welche zu Besuch. Und zwar die Kiez-Blogger, die über ihren eigenen Kiez ebenso berichten. Unter anderem dabei Juliane Ausen vom Weddingweiser, die lebt in der Nähe vom Gesundbrunnen und bloggt eben über genau diesen, den Wedding. Und mit ihr haben wir über ihren Kiez gesprochen und natürlich in Vorbereitung auf das Wochenende wollten wir von ihr wissen, wo gibt's denn im Wedding eigentlich die beste Bar?
Gesundbrunnen und alle anderen Kieze haben so viele tolle Bars und Kneipen und Ausgehmöglichkeiten. Ich würde jetzt spontan vielleicht die Moritz-Bar empfehlen. Eine ganz kleine, gemütliche Bar mit tollen Getränken, günstig oder was kann man noch empfehlen? Das Café Pförtner zum Beispiel, da kann man im Sommer super toll draußen chillen, vor einem Bus sitzen, gutes Bier trinken, ein gutes Glas Wein und ja.
Vielleicht kennt ihr diese Bar auch noch nicht. Das könnte daran liegen, dass der Wedding immer noch nicht so richtig hip geworden ist wie andere Ecken von Berlin, obwohl das ja seit Jahren immer mal wieder prognostiziert wird. Warum ist eigentlich der Wedding noch nicht so weit, wollten wir von Juliane wissen.
Ich glaube, es ist eine gesunde Entwicklung, die lange dauert und ist ja auch gut so. Viele freuen sich darüber auch, dass es nicht ganz so schnell geht und dem muss man Zeit geben, aber das ist ja auch das Spannende und deswegen gibt es ja auch uns, dass wir über die Perlen berichten können, die jetzt so nach und nach aufmachen.
Eine weitere Perle, die Juliane gelernt hat, war auch der Park Rehberge. Da kann ich euch sagen, gibt's auch ein ganz, ganz tolles Freiluftkino. Also kann ich euch persönlich auch nochmal empfehlen. Und zu guter Letzt wollten wir nochmal klären, was ist denn eigentlich ein typischer Weddinger, Juliane?
Vielseitig interessiert, an spannenden Sachen interessiert, offen für Neues und schlagfertig.
Und davon könnt ihr euch am besten selber überzeugen, indem ihr einfach mal in den Wedding fahrt, euch da ein bisschen rumtreibt mit den Tipps vom Blog Weddingweiser. Andere Kiez- und Lokaljournalismus-Blogs, die findet ihr auch bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und Lokaljournalismus ist generell was gerade richtig im Kommen ist. Dazu gab es auch einen Vortrag auf der Republika und den haben wir euch auch im Blog zur Sendung verlinkt.
Thank you.
Über die Genrefrage von Songs kann man sich ja stundenlang auslassen. Es dauert ja immer eine gefühlte Ewigkeit, bis man sich selbst im Klaren ist, was man da eigentlich gerade gehört. Dann kommt der erste beste Kumpel vorbei und behauptet das komplette Gegenteil. Und mit dieser Diskussion verbringen dann nicht nur Musikfans, sondern auch Kritiker und Bands selber Tage und Wochen. Und schließlich fällt dann immer wieder die Frage, na, wie würdet ihr denn euren Sound selber so beschreiben? Joe Hood, den ihr gerade eben gehört habt, hat eine ganz einfache Antwort gefunden. Not very danceable dance music from the North of England. Alles drin, was man braucht. So einfach kann es doch gehen, oder?
Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Und wir beschäftigen uns heute die ganze Zeit mit der Wildnis, und zwar mit der Republika. Ja. Ich war als Kind ein großer Sailor Moon-Fan, also dieses Manga und Anime mit dem Superheldenmädchen im knappen Kleidchen und den langen blonden Zöpfen und so. Und ich hatte einen ganzen dicken Ordner voll mit Zeichnungen zu dem Manga und das habe ich damals alles noch offline gemacht. Und heute würde ich das wahrscheinlich online in irgendwelchen Fanforen veröffentlichen. Und Fandoms sind ja wirklich ein wichtiger Bestandteil der Internetkultur geworden. Die entwickeln ihre eigene Sprache und sogar ihre eigenen Memes. Und was genau ist jetzt aber eigentlich so ein Fandom? Und gehört da eigentlich mehr dazu, als nur irgendwie Fan von irgendwas zu sein? Dazu gab es auch eine Session auf der Republika und die hat versucht, eben genau diese Frage zu klären. Mit dabei Bloggerin und Wissenschaftlerin und natürlich Fandom-Fan Jasmina Banastschuk. Ich habe mit ihr im Anschluss an diese Session gesprochen und wollte wissen erstmal, wovon bist du denn eigentlich Fan?
Wovon bin ich nicht Fan? Das ist wahrscheinlich eher die Frage. Ich glaube, das allererste Mal, als ich Fan war, war Caught in the Act. Das ist schon wirklich 20 Jahre her fast. Momentan gibt es so ein paar Serien, die ich ganz gerne gucke. Ich kann leider nicht wirklich künstlerisch irgendwas machen und habe auch nicht so viel Lust, Fanfiction zu schreiben. Deswegen bin ich eher so passiv Fan von verschiedenen Serien, manchen Filmen. Und ja, ich war ganz lange auch Fan von My Chemical Romance, von einer Band. Die haben sich ja aber letztes Jahr aufgelöst und seitdem hat sich das auch erledigt.
In deinem Vortrag hast du ja gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Formen von Fans. Die Fanatic-Fans und die Fancy-Fans, wenn man so will, weil da zumindest der Name irgendwie aus beidem herzuleiten ist. Würdest du sagen, du bist eher ein Fanatic oder ein Fancy-Fan?
Ja, eigentlich eine interessante Unterteilung. Ich würde eher Fancy sagen. Also ich begeistere mich für Sachen, aber ich möchte eigentlich nicht die Leute privat sehen oder so. Ich glaube, das nimmt auch viel von dem Charme weg. Also ich glaube, das war auch mal anders, als ich jünger war, war ich schon ein bisschen fanatischer bei bestimmten Sachen, aber mittlerweile reicht es mir, wenn ich die Sachen genießen kann, wenn ich mit anderen Leuten mich darüber austauschen kann, gerne auch mal in Caps Lock, aber nichts, was ins Übergriffige geht oder so.
Wenn man jetzt Fan ist von irgendwas, ist total egal, ob das jetzt nur eben von einer Band ist oder von irgendeiner Serie oder so, ist man dann automatisch, gerade wenn man jetzt eben vielleicht nicht so sehr irgendwie auch eigene Zeichnungen macht oder irgendwas nachahmt oder so, dann auch direkt in dem Fantum, in dem Fandom mit drin?
Nee, das ist, man kann ja auch einfach etwas gut finden und das für sich alleine gut finden. Ich glaube, das ist halt durch das Internet und verschiedene Netzwerke in den letzten Jahren einfacher geworden, Gleichgesinnte zu finden. Gerade auch, weil man dann alles taggen kann und gerade weil auch bestimmte Macher von Sachen auch das fördern, dass die Fans sich austauschen und sich vernetzen können. Man kann da auch ganz alleine irgendwelche Sachen gut finden. Man kann aber auch versuchen, dann irgendwie andere Leute zu finden und sich mit denen auszutauschen und dann macht das auch natürlich noch mehr Spaß.
Was sind denn so ganz berühmte Fandoms, die auch eine große Community im Netz haben?
Also ich meine, klar, von früher natürlich noch Star Trek, ist immer noch nach wie vor, glaube ich, einer der größten Fandoms. Dann der Doctor Who-Fandom ist riesig groß im Netz. Der Supernatural-Fandom ist ganz groß. Früher gab es ja auch Buffy und Xena, das war jetzt noch nicht so viel im Netz, aber bei Xena ist zum Beispiel auch so, dass die dazu geführt haben, dass die Serie länger lief, als sie eigentlich intendiert war, weil die Fans halt so viel Druck ausgeübt haben. Ja, das sind jetzt die mir so spontan einfallen, aber es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere. Ein bisschen hängt das ja auch von den eigenen Präferenzen ab, welche man kennt.
Also wenn ich jetzt kein Zugehöriger zu diesem Fandom bin und würde jetzt in so ein Fanforum beispielsweise dazustoßen, würde ich mich da automatisch zurechtfinden oder würde ich die Codes dieser Community eigentlich erstmal gar nicht verstehen können?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, manche Sachen, wenn es auch gerade um Details in den Stories geht oder so, oder Eigenarten von Personen, wenn es jetzt um Bands oder Künstler oder so geht, damit kennt man sich wahrscheinlich nicht sofort aus, bei bestimmten Memes oder wenn man schon mal in einem Fandom war, man weiß, was ein OTP ist oder ein Chip, dann erkennt man das natürlich wieder und dann weiß man auch, was damit gemeint ist. Die ganz eigene Kultur, was jetzt gut ist oder was vielleicht irgendwie so wiederkehrende Witze sind, ich glaube, da muss man sich erst reinfinden. Da muss ich mir auch teilweise immer noch selber reinfinden, obwohl ich schon bei einigen Sachen schon längere Zeit Fan bin und dann tauchen immer noch Sachen auf, wo ich denke so, hä, was bedeutet das denn jetzt? Aber genau.
Jetzt musst du aber ganz kurz erklären, in einem Satz, was ein Chip und was ein OTP ist.
Ein Chip ist, wenn man zwei Personen romantisch involviert sehen möchte. Und ein OTP ist One True Pairing, also das die ideale Paarung, die man quasi über alle anderen am liebsten hat.
Kann denn der Fan auch selber mit seiner Fanfiction zum Beispiel Geld machen?
Ja, das berühmteste Beispiel ist ja 50 Shades of Grey. Das ist ja eine Fanfiction zu Twilight. Und die war dann auf einmal so erfolgreich. Die wurde dann am Anfang also on demand gedruckt und hat sich ja mittlerweile über 100 Millionen Mal verkauft. Ja, nicht schlecht. Also da, das ist natürlich irgendwie ein Ausnahmefall, auch gerade bei Twilight, das ist auch einer der größten Fandoms und wo auch die Fans total positiv begeistert, vielleicht negativ obsessiv sind. Und klar, dann hatte natürlich das Publikum dafür entsprechend groß und dadurch konnte sie dann entsprechend viele Sachen verkaufen.
Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie sich also ein Fandom auf die Offline-Sphäre sozusagen übertragen hat. Gibt es noch andere schöne Effekte, die sich also tatsächlich aus dem Netz heraustragen, irgendwie in die Offline-Welt?
Ja, ich glaube, das ist ganz viel im Kleinen, dass Leute einfach Menschen kennenlernen. Also ich persönlich habe zum Beispiel einige meiner liebsten Freundinnen kenne ich aus dem MCR, aus dem My Chemical Romance Fandom. Man hat sich auf Konzerten getroffen und dann ist man in Kontakt geblieben, man hat sich besucht oder so. Und es geht bei ganz vielen Fandoms, haben mir Leute erzählt, also ich habe im Vorfeld ein bisschen versucht, mir Meinungen einzuholen und ganz viele haben erzählt, dass sie echte Freundschaften geschlossen haben, entweder virtuell oder analog. Man trifft sich, man schafft Kunst, man lernt vielleicht fürs Leben sogar Leute, die dann Grafikdesign anfangen zu studieren, weil sie merken durch die Fanart, dass sie da ein Händchen für haben, oder Leute, die auswandern, weil sie merken, dass andere Länder, andere Kulturen, mit denen sie sich im Fandom ausgetauscht haben, für sie viel interessanter sind. Genau, das sind so Bereiche, wo das ein bisschen in die analoge Welt auf jeden Fall überschwappt. Und naja, Fandoms waren ja auch, die haben ja auch analog angefangen, ne? Also das ist ja nicht erst seit dem Internet so, sondern es war ja schon, wie eben im Vortrag erwähnt, irgendwie der Eisenbahn-Fandom Anfang des 19. Jahrhunderts. Das ist ja etwas, da wusste noch niemand, dass es mal sowas wie Internet geben würde.
Internet-Subkulturen sind ja auch ein wichtiger Teil des Internets und wer es noch nicht gemacht hat, der sollte unbedingt mal in Fanforen rumstöbern. Es ist wirklich unglaublich, was man da alles so entdecken kann, gerade von Fans erstellten Inhalten, aber auch Fanart, eben genau diese Inhalte, die haben sich mittlerweile sehr kommerzialisiert. Das bringt auch das eine oder andere Problem mit sich. Dazu haben wir schon mal bei Trackback ein Interview geführt mit Vali Georgievich und das könnt ihr im Podcast von Trackback nachhören auf trackback.fritz.de.
Gone already and I won't stop running, got my foot in the door. would you wish for? I probably wish for more wishes and I'd wish more. And for my second wish, I would stop time and try to capture this moment. Cause I don't wanna die. I don't wanna die. Living seven story now beats. Climbing to the top of the road so steep. Live fast, die young as a new pull the beans. I don't give a damn about the spotlight. Watching cop lights. Staring in the rear view mirrors on the lost lights. Turn them all out cause I'm not right. Girl, come on phone but I never pick up cause I'm always in the zone. Drive. Swerving on the road to bitches. 180 doesn't dodge these bitches. I wonder if I'm gone when they miss it. I guess it's what they mean when you say that you live in. Product of the area I live in. Went from VO to PK. Now I'm screaming out ain't no love like every day. Day, every day, day, every day, 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 day.
I don't even wanna be famous. How the hell you know if you made it? Made it? Made it? How the hell do you know if it's real? What's the point of going to sleep if you have to wake? Cause I won't remember soon. I don't even know my own phone number. How am I gonna remember you? Still, it's no regrets. We still your ride or die. Stage dive from an amplifier and fall to the crowd like I'm alive. And all the block looking at me like a window. Fuck it, I'm here, yo. In real city, good people doing bad things. And every day we waking up hoping it's a bad dream.
I don't even wanna be famous.
Tolle Platte, tolle Band, Ain't No Love und dazu auch noch Netzmusik, der Song Gone Already und ihr bekommt den Link zum Download in unserem Blog zur Sendung. Eben haben wir gerade noch über Fandoms gesprochen und wisst ihr eigentlich, was die mit Sex zu tun haben? Nein? Dann gibt's jetzt Nachhilfe aus dem Trackback-Lexikon der Internet-Grundregeln. Golo Schmied präsentiert euch Regel 34.
Sie sind klein, sie sind süß und sie machen, oh mein Gott, sie machen schmutzige Dinge. Die Streifenhörnchen Chip und Chap sind nicht die einzigen, von denen es im Netz pornografisches Material gibt. Nur eine Suchmaschineneingabe entfernt gibt es zu jeder Disney-Figur, jeder Computerspielfigur, ja sogar den Computerspielen selbst einen Porno. Ach, eigentlich zu allem. Und das besagt auch die Regel 34 des Internets.
There is porn of it. No exceptions.
Wie, ihr kennt die Regeln des Internets nicht? Die Regeln des Internets wurden 2006 das erste Mal in einem Forum der legendären Seite 4chan aufgeschrieben. Die Regeln wurden ständig erweitert und verändert. Nur wenige Regeln sind in allen Auflistungen gleich. Eine von ihnen ist Regel 34. Auch wenn es sich dabei um ein Meme handelt, es scheint was dran zu sein. Egal welchen Begriff ihr in die Suchmaschine plus Porno hackt, ihr werdet immer etwas finden. Das kann man jetzt lustig oder auch eklig finden oder wie es der Science-Fiction-Autor und Blogger Cory Doctorow sagt.
Regel 34 ist gleichzeitig die Senkgrube der Freaks und eine genießerische, hedonistische Einstellung zum Leben.
In Foren wird Regel 34 so interpretiert, dass das Internet eben ein freier Raum für alle Menschen ist und sich damit auch alle Fetische wiederfinden, die ihr euch vorstellen, nein, manchmal auch nicht vorstellen könnt oder besser einfach nicht vorstellen wollt.
Oh ja.
Bei Regel 34 geht's vor allem um die Darstellung in Hentais, Fanfiction oder Slash-Literatur. Allesamt Genres, wo Originalwerke von Buch bis Film oder tatsächlich existierende Menschen des öffentlichen Lebens in eine alternative Handlung gepackt werden, eben auch in sexuelle bzw. pornografische. Was dabei herauskommt? Ihr könnt die Helden eurer Kindheit nie wieder mit den Augen sehen, wie es früher mal war.
Liebe, Liebe,
Falls ihr gerade verwirrt seid, weil ihr den Helden eurer Kindheit plus Porno in die Suchmaschine eingegeben habt und ihr kein Ergebnis bekommt, dann gilt Regel 35.
If no porn is found, it will be made.
Pornos, Pornos, Pornos. Das Internet ist also voll davon. Und viele Leute kommen dann gleich so mit erhobenem Zeigefinger um die Ecke und sagen, ja, das ist ja alles voll schlecht für euch und so. Ganz anders sieht das die Bloggerin Jonelle, die war auch auf der Republika und hat dort eine Session über die Chancen des Internets für die sexuelle Revolution 2.0 gesprochen. Und deswegen habe ich sie dann in einem Anschluss nochmal gefragt, sag mal, was meinst du eigentlich jetzt genau, wenn du von einer sexuellen Revolution 2.0 sprichst?
Damit meine ich, dass die digitalen Medien uns ganz neue Möglichkeiten gegeben haben, uns mit Sexualität zu beschäftigen oder Sexualität wahrzunehmen, womöglich auch den Boden gesetzt haben, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen müssen. Ich habe in meinem Vortrag so ein bisschen ausgeführt, dass es auch wissenschaftlich viel mehr ins Zentrum rückt langsam. Und diese Tendenzen, die meines Erachtens da sind, habe ich in meinem Vortrag aufgezeigt und gezeigt, dass wir hier einer massiven Veränderung beiwohnen oder dieser zusehen oder Teil davon sind.
Das Schöne ist ja, im Internet findet man ja quasi alles wieder, was es so an menschlichen Neigungen und Wünschen gibt, weil sich ja eigentlich gefühlt auch erstmal jeder irgendwie im Internet rumtreibt. Entsteht dadurch eine neue Offenheit, weil man also viel leichter eben auf solche Sachen dann auch stoßen kann?
Im besten Falle ja. Ich glaube, es entsteht eine neue Offenheit, die vielleicht nicht im Freundeskreis vorangetragen wird, aber es entsteht eine Offenheit, dass man vielleicht das erste Mal in seinem Leben sich nicht allein fühlt mit seinem Fetisch, seiner Vorliebe, seinen Fantasien und dass man eben im Internet sieht, es gibt tatsächlich noch vielleicht in Südostasien 3 Leute und noch jemand in Südamerika, der das auch geil findet.
Ist in dem Sinne sozusagen das Internet auch das neue Aufklärungsmedium so ein bisschen? Nicht nur irgendwie, wie funktioniert das jetzt an sich, ne, mit dem Sex, sondern generell, was gibt es eben noch? Was für Möglichkeiten habe ich dann, mich irgendwie anderweitig noch ein bisschen auszuprobieren?
Ja, ich halte das Internet für ein Aufklärungsmedium, wenn man nach den richtigen Sachen sucht. Man kann natürlich auch viel Mist finden. Ich glaube aber, wenn man wirklich jetzt so eine ganz konkrete Frage hat und dann womöglich auch noch dem Englischen mächtig ist, ich habe den Eindruck, dass so der englische und der amerikanische Markt oder australische auch, dass es da noch mehr Blogs gibt, die sich auch langfristig mit dem Thema beschäftigen. Also in Deutschland ist es oft so, es gibt Blogs, die das Thema Sexualität aufgreifen, aber dann irgendwie relativ schnell geschlossen werden, die manchmal auch Anfeindungen oder irgendwelchen Schließungen zu heimfallen. Und wenn man eben Englisch, des Englischen mächtig ist, glaube ich, findet man sehr, sehr viele Antworten zu den Fragen, die man vielleicht noch nie gehabt hat.
Eignet sich das Internet auch für Beratung in dem Sinne und nicht nur jetzt irgendwie zur Inspiration?
Ich glaube, also es ist schon eher Inspiration. Ich glaube, wenn man jetzt ein ernsthaftes Problem mit seiner Sexualität hat oder ein partnerschaftliches Problem, sind mit Sicherheit diese klassischen Wege wie eine Therapie oder eine Beratungsstelle besser. Das ist ja so ähnlich wie mit auch Ärzten. Also ich würde mich jetzt auch nicht, meine Diagnose, mich dann nur aufs Internet festlegen. Aber um meinen ersten Schritt dahin zu wagen, um zu wissen, wo stehe ich, was bin ich, wo will ich hin, ist es, glaube ich, durchaus ein sehr guter Anknüpfungspunkt, den eben rückblickend ich gerne in meiner Jugend gehabt hätte.
Ich hatte das eben schon mal angesprochen mit der Offenheit, also dass man ja durch das Internet irgendwie auf viel mehr Dinge eben stoßen kann, dadurch vielleicht eben auch so ein bisschen offener wird. Hast du den Eindruck, dass eigentlich diese Sexarbeit und auch Pornografie so ein bisschen in den Mainstream mit reingerutscht ist, seitdem es das Internet gibt, einfach weil man viel leichter auf eben solche Themen stoßen kann?
Ja, also ich bin der Meinung, dass es jetzt alles sehr viel mehr Mainstream ist. Also ich sehe es eben daran, wenn ich bestimmten Pornodarstellern auf Twitter folge, dann zeigt es mir auch immer an, wer von meinen Freunden denen auch folgt. Weil meine gesamte Timeline ist dann immer da drin. Also es ist offensichtlich überhaupt nicht mehr, es hat nichts Anrüchiges mehr, diesen Leuten zu folgen oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und womöglich zu retweeten. Also eine Offenlegung eben von Interessen, von Vorlieben, von was auch immer. Und ich glaube, dass das immer mehr im Mainstream ankommt. Natürlich sind die Leute, die im Internet verkehren, häufig auch eine Art Avantgarde. Aber das wird ja dann, sobald es wirklich einen Hype gibt oder sehr viel Aufmerksamkeit, wird es ja auch schnell von den klassischen Medien aufgegriffen, die dann wiederum das dann in den Rest der Bevölkerung tragen.
Also durch diesen ganzen Schmuddelkram im Internet ist das alles gar nicht mehr so schmuddelig. Wir können jetzt ein bisschen offener drüber reden und ein paar Fragen stellen. Sehr schön. Mehr zum Thema Sex und Internet gibt's auch auf trackback.fritz.de. Wir haben ja die Kollegen von Breitband vorgewarnt. Also wenn die tolle Creative Commons Musik ausgraben irgendwo, dann klauen wir die einfach. Da kennen wir ja nichts. Und siehe da, beim Rack 72 Net Label sind die nämlich auch fündig geworden. Und da haben sie die Speedkicks aus Deutschland gefunden. Und zwar mit ihrer Platte Little Smartphone People. Gerade habt ihr den Song Most Easily Cantina gehört. Und das ist so ein wilder Mix aus Geigen, Synths und Bässen. Aber trotzdem, es ist fantastische Musik. Und sowas klauen wir natürlich gerne bei den Kollegen aus dem Deutschlandradio. Dankeschön.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Das ist diese kleine Rubrik zum Ende fast der Sendung, wo wir euch immer einen Blog und eben auch seinen Blogger oder seine Bloggerin dahinter vorstellen. Und wir lassen uns immer den Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Und in der letzten Woche war hier Tobi Katze zu Gast und der hat uns folgendes Blog empfohlen.
Ich bin ja ganz, ganz großer Fan von Luise Frenzel, die auch meinen Gastbeitrag geschrieben hat. Nicht, weil sie meine Freundin ist, sondern weil sie unfassbar großartige Blog-Einträge über Gott und die Welt schreibt, die sehr, sehr verworren und sehr, sehr intelligent sind, aus denen man viel, viel mitnehmen kann über das Leben einer Mitzwanzigerin, die aus dem Osten nach Dortmund gewandert ist.
Und jetzt wollen wir sie kennenlernen. Hallihallo!
Hi!
Luise, du bist ja eigentlich auch eben Slam-Poetin, bloggst aber auch. Was war vorher da? Bloggen oder Slam?
Slammen.
Das heißt, wie lange slamst du jetzt schon?
Seit anderthalb Jahren, also auch noch nicht so lange. Und daraus ist eigentlich auch der Ursprung dieses Blogs entstanden. Dass es eigentlich ursprünglich mal ein Slam-Blog werden wollte und das hat sich aber nur über zwei Einträge gehalten und dann war das Leben doch wichtiger.
Okay, also es ist gar nicht so die Spielwiese, wo man schon vorher mal gucken kann, was auf dem nächsten Poetry Slam von dir vielleicht zum Besten gegeben wird.
Nee, überhaupt nicht. Da stehen zwar ein paar Termine, aber das war's dann auch. Und ganz, ganz selten, wenn es mal schöne Ereignisse auf einem Slam gab, die wenig mit dem Slam selbst zu tun hatten, sondern eher mit den Menschen dahinter, dann schreibe ich darüber auch mal einen Eintrag. Aber das ist eher seltener der Fall.
Ich muss ja sagen, ein paar Termine ist eigentlich sehr untertrieben. Also als ich mich da jetzt mal durch deine Dates-Liste sozusagen durchgescrollt habe, das ist ja gefühlt fast jeden Tag. Bist du irgendwann auch noch mal zu Hause? Wann machst du Uni und wann schläfst du?
Ich bin ja sehr viel in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Das ist immer ganz nett, dass man dann auch abends wieder in sein Bett fahren kann oder eher nachts. Sprich, ich schlafe auch gelegentlich mal und gehe dann auch früh zur Uni, aber der Schlafmangel ist dann doch schon erheblich. Ja, aber du hast recht, der nächste Monat ist sehr voll.
Ja. Du hast ja schon gesagt, du kommst ja aus dem Pott, beziehungsweise du lebst jetzt in Dortmund.
Genau.
Und da geht's ja auch ganz häufig drumherum. Warum liebst du Dortmund so?
Ich finde den Ruhrpott-Charme sehr, sehr ansprechend. Diese Kultur, die erwächst aus einer total toten Umgebung, mehr oder weniger. Also optisch ist der Ruhrpott allgemein ja sehr gewöhnungsbedürftig.
Aha, finde ich auch.
Ja, mit der Tschechen-Vergangenheit. Aber es gibt eine sehr, sehr schöne Untergrundkultur, wo sich die Kunst einfach die Stadt zurückholt. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch, da auch Teil von sein zu dürfen.
Hast du so einen Kulturtipp vielleicht für eben so ein bisschen Untergrundkultur, wie du es genannt hast?
Also gerade in Dortmund ist zum Beispiel der Rekorder ein absoluter Geheimtipp. Der hat einmal in der Woche am Mittwoch hat er geöffnet und das ist ein kleiner Verein von unterschiedlichen Kulturschaffenden. Da ist unter anderem auch Tobi Katze Teil davon, der letzte Woche bei euch über seinen Blog gesprochen hat und auch Hip-Hopper, DJs und andere Künstler, die das betreiben. Und da finden Konzerte statt und Ausstellungen und so weiter und so fort. Und da kann man auch gemütlich ein Bierchen trinken, ist ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre.
Okay.
Und das ist hier so ein Geheimtipp.
Also alle, die jetzt irgendwie nicht aus Berlin und Brandenburg zuhören oder vielleicht mal in Dortmund sind, da müsst ihr unbedingt mal hin. Ansonsten, um nochmal zurückzukommen auf deinen Blog und dass das ja eigentlich kein richtiger Slam-Blog geworden ist. Es geht ja viel tatsächlich um so dein persönliches Leben. Es ist so ein bisschen tagebuchartig, könnte man auch sagen.
Ja,
und in der Beschreibung steht drin, da darf jetzt auch mal alles rein, weil Mutti weiß eh alles und Facebook auch. Ist das wirklich so?
Ja, meine Mutter, glaube ich, weiß mehr über mich, seitdem sie meinen Blog liest, als vorher. Aber
das ist okay.
Grundlegend ist das okay, ja. Also ich kann alles auch von Angesicht zu Angesicht vertreten, was ich auf diesem Blog verfasse. Daher haut das schon hin.
Okay, fantastisch. Damit würde ich dann auch gerne schon zur Kurzfragerunde kommen. Bist du bereit?
Ja.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Oh, Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, was auch immer, Social Media Accounts hast du insgesamt?
Oh Gott, ich denke 4.
Hardcore oder Casual Gamer?
Hardcore.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest oder hin und wieder ja auch mal hörst oder anschaust?
Ich hätte mir mehr Mühe geben können.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist das nächste Blog oder auch ein Podcast oder irgendwas anderes aus dem Netz, was wir in der nächsten Woche unbedingt vorstellen müssen?
Plasticdiary.blogspot.de von dem wundervollen Andreas Arenholz, ein Familienvater, der versucht, mit sich und seiner Familie ohne Plastik im Alltag auszukommen und das sehr, sehr humorvoll beschreibt, was für Grenzen er da stößt und was für Lösungen er gefunden hat. Das ist fast mehr Comedy als ein Öko-Blog. Ich verfolge den sehr, sehr gespannt und belustigt. Und nehme da auch einiges mit in meinen Alltag, wo man der Umwelt vielleicht ein bisschen was Gutes tun kann. Und das lohnt sich auf jeden Fall.
Angenommen, die Plaste macht uns jetzt vielleicht aus irgendeinem Grund einen Strich durch die Rechnung. Gibt es einen zweiten Vorschlag?
AndreHermann.de. André Hermann ist ein sehr, sehr bekannter Slammer aus Leipzig, der aber auch aus seinem Alltag bloggt. Und über das Klein Berlin, wie er es immer ganz, ganz nett nennt, über Leipzig schreibt.
Leipzig habe ich auch mal gehört.
Genau. und auch sehr, sehr schöne Bilderserien veröffentlichen. Das ist auch ein bisschen ähnlich meinem Blog, einfach aus dem Leben skurrile Situationen rausgegriffen und sehr humorvoll beschrieben. Das lohnt sich auch immer wieder.
Okay, klingt beides sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wen wir in der nächsten Woche hören werden. Zum Abschluss, gibt es noch eine Frage, die ich dir vielleicht hätte stellen sollen?
Oh, ich habe gerade keine Ahnung tatsächlich.
Sehr gut, dann war das anscheinend ein rundes Interview. Luise, vielen, vielen Dank. Und lass dich nicht jetzt irgendwie so stressen durch deine vielen Termine. Ich glaube, heute ist ausnahmsweise mal frei, ne?
Genau, so ist es.
Sehr gut. Dann mach dir einen schönen Abend. Vielen Dank.
Gleichfalls, hat mich gefreut.
Ciao.
Tschüss.
Spiel mir jetzt das Lied von der Maschine. Der Maschine. Der Maschine, der's gefällt. Spiel mir jetzt das Lied von der Maschine. Der Maschine. Der Maschine, der's gefällt.
Die Sache da im Kraftwerk. Verehrt von Dozenten, nach erzählte Geschichten, wiederholt von Studenten. Die Sache mit Kraftwerk, mach aus oder leiser. Alles sehen's, niemand sagt es, keine Kleider der Kaiser. Spiel mir jetzt das Lied von der Maschine. 1000 Jahre.
mehr genau, wer damit mal begann. Kauf ein Biss und wiederhole einen Satz, bis er gilt. Denn irgendwann weiß niemand mehr genau.
Unsere Bloggerin privat, eben Luise Frenzel, die kam ja aus dem Potz, da ganz in der Nähe aus Essen, kommt auch diese Band her, Susanne Blech. Susanne Blech würde man nicht denken, aber das sind 6 Leute und die ja haben lauter komische Parolen wie 1000 Jahre Kraftwerk, manchmal auch noch viel absurdere Dinge. Die wollen sich da auf nichts festlegen lassen und am Sonntag, also morgen ab 18 Uhr, sind sie bei Christoph Schrag zu Gast bei der Band für, bei der Show für Bands ohne Plattenvertrag, denn die haben jetzt eine Platte draußen und wollen die dann nochmal vorstellen. Das könnt ihr also morgen alles ab 18 Uhr da hören. Und ich habe jetzt erstmal hier nochmal Netzmusik für euch. Gridline, Piteous Errors heißt der Song. Und Trackback ist damit schon wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut.
Das hört man.